predige heute Morgen über den Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 1 bis 8. Epheser 5, Vers 1 bis 8. So ahmet nun Gottes Weise nach als von ihm geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus euch geliebt und sich für uns dahingegeben hat als Gabe und Opfer, für Gott zu einem lieblichen Duft. Unzucht aber und Unkeuschheit jeder Art oder Habsucht soll es bei euch, wie es Heiligen geziemt, nicht einmal genannt werden. Auch nicht schändliches Wesen und törichtes Geschwätz oder leichtfertiger Scherz, was sich nicht gebühren würde, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen und erkennen, dass kein Unzüchtiger oder Unkeucher oder Habsüchtiger, was so viel wie ein Götzendiener ist, Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Niemand soll euch mit leeren Worten betrügen, denn um dieser Dinge willen kommt das Zorngericht Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Werdet also nicht ihre Mitgenossen, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn, wandelt als Kinder des Lichtes. Wenn es hier vorne ab und zu mal flüstert, wird übersetzt. Ich hoffe, dass Sie dafür Verständnis haben. Ja, hier geht es um einen Duft. Die Frage, welche Duftnote bevorzugen Sie? Mehr Lavendel oder Flieder oder irgendwas aus Paris oder vielleicht inzwischen auch aus dem Osten? Es ist immer erstaunlich, wenn man so einem Duft begegnet, so plötzlich riecht es nicht mehr nach Wald, wenn man da spazieren geht, sondern nach anderen Dingen. Aber jeder möchte irgendwie einen guten Eindruck hinterlassen. Aber die Frage ist, welche Atmosphäre verbreiten wir denn? Unterstreicht das diesen Wohlgeruch oder steht es manchmal im Streit miteinander? Hier in diesem Epheserbrief ist die Rede von einem Wohlgeruch und der käme durch Jesus. Jesus wäre für seinen Vater ein Wohlgeruch. Das heißt, er würde sein ganzes Leben diesem Vater aus Liebe zur Verfügung stellen und dadurch würde das dem Vater wie ein Wohlgeruch sein. Ich muss einen kleinen Blick ins Alte Testament werfen. Dort gab es verschiedene Opfer. Da gab es Opfer für Sünde und dann gab es ein Brandopfer. Das hatte nichts mit Sünde zu tun. Bei dem Brandopfer war es so, dass dem Tier die Hände aufgelegt wurden auf den Kopf und dann wurde die fehlerfreie Art dieses Tieres auf den Opfernden übertragen. Und das Tier wurde dann anschließend getötet und ganz verbrannt für Gott. Das Bild einer ganzen Hingabe an Gott. Das gab es morgens und abends und war ein Wohlgeruch für Gott. Also, wenn wir unser Leben Gott ganz zur Verfügung stellen, ist das in Gottes Augen ein guter Duft. Wenn wir also von einem duften Typ reden, meinen wir meistens jemand, der so das Leben leicht locker nimmt, scheint alles bewältigt. Aber wenn Sie das jetzt nicht als Beleidigung sehen, der einzige Duftetyp in den Augen Gottes war eigentlich Jesus. Er, der das Leben wirklich so bewältigt hat, wie Gott es wollte. Und dann noch fehlerfrei. Aus Liebe heißt es hier. Jetzt ist die Frage, unter uns ist ja sehr viel die Rede von Liebe. Es ist sehr viel die Rede davon, aber sehr wenig davon zu spüren. Wie kommt das? Ich denke, es kommt daher, dass die Welt eigentlich unterteilt ist in zwei Machtblöcke. Ich meine jetzt nicht diese alten Ost- und Westblöcke, die so ein bisschen bröckeln, sondern der eine Machtblock ist die Macht der Liebe Gottes und der andere Machtblock ist die Finsternismacht Satans. Die meisten Leute glauben zwar, dass es so jemand gar nicht gibt, aber das sei ihnen benommen, wie sie dann die Bosheit in der Welt ohne ihn erklären. Das muss jeder selber leisten dann. Also eine Liebesmacht und eine Finsternismacht Satans. Da möchte ich das noch ein bisschen differenzieren. Die Liebesmacht erklärt Jesus, er ist wie ein Bräutigam und die Gemeinde, die er lieb hat, ist wie die Braut. Das heißt, ein ganz feines, festes, angenehmes Verhältnis zueinander. Und der Gegenspieler, der wird auch sozusagen als Bräutigam auftreten. Wer die Offenbarung einmal versucht hat zu lesen, liest er etwas, was von einem Tier, was da kommt. Und dieses Tier, eine antigöttliche Macht, auch in Verbindung mit dem Antichristen erwähnt, dieses Tier hat auch seine Braut. Dieses Tier wird sich ausgeben als der neue Messias, politischer Friedensbringer und religiöser Vereiniger aller weltreligiösen Strömungen. Der wird also nicht nur 2,5 Konfessionen unter ein Dach bringen, sondern wahrscheinlich alle Weltreligionen irgendwo mit einbeziehen können. Dieser Friedensbringer hat auch eine Braut, die in der Offenbarung auftaucht. Sie wird genannt die Hure Babylon. Hure ist eine Frau, die offensichtlich ihre Sexualität etwas ungehemmt auslebt. Hure Babylon, wer das Alte Testament kennt, der war Babylon, eine führende Weltmacht. Und wer sich an diesen Turmbau zu Babel erinnert, das erste, was so richtig erwähnt wird, es zeigt eine Macht, die sich Gott gleichsetzen möchte. Und weshalb heute so viel von Liebe die Rede ist und so wenig davon zu spüren ist, hängt damit zusammen, dass diese Weltmacht der Finsternis an die Stelle der Liebe die Sexualität gesetzt hat. Eine Art Etikettenschwindel, eine völlige Sexualisierung unseres Lebens fängt schon bei kleinen Kindern an mit eindeutigen Erzählungen oder Witzen oder bei der Forderung einer unserer Parteien, dass man doch auch die Sexualität mit Kindern schon freigeben sollte, dass sie nicht bestraft würde, ist für mich sehr unverständlich, aber es gibt Leute, die das als Glück dann sehen würden. Wenn man in einen Buchladen geht, an der Zeitschriftenecke vorbeigeht, findet man sich eigentlich in einem Pornoshop wieder, auch wenn der Buchladen selbst keiner ist. Wenn man die Werbung im Fernsehen sieht, da springen auch öfters Leute herum, nicht mit den Produkten, die sie eigentlich verkaufen wollen, sondern sie verkaufen scheint mehr sich selbst und dann noch irgendetwas dazu. Es gibt schon Fernsehsender, die fast auf der Ebene ganz ihr Geld verdienen und ihre Einschaltquoten erzielen, dass sie mit Trieben arbeiten, statt mit richtiger Kultur. Sexualität anstelle von Liebe in unserer Zeit. Und hier werden drei Vokabeln erwähnt auf Griechisch. Das erste heißt Unzucht und heißt auf Griechisch Porneia. Ist der Schritt ja nicht so weit zur Pornografie. Dann kommt eine Unreinheit, Akathasia. Und schließlich die Habsucht. Interessant ist, dass Sexualität und Habsucht hier wie Geschwister auftreten. Denn in diesen Schlagern, wo es heißt, ich liebe dich, da heißt es ja eigentlich, besser übersetzt, ich begehre dich, ich möchte dich haben. Und wenn ich dich habe, dann habe ich offensichtlich das Glück bekommen. Erstaunlicherweise funktioniert das meistens nicht so. Das heißt, auch wenn man sein Ziel erreicht, hat man trotzdem nicht das Glück erreicht. Heute gibt es schon Kinderpornografie. Das ist aber gar nichts Neues. So ein berühmter Philosoph wie Sokrates, soweit ich gelesen habe, lebte schon nicht nur mit seiner Xantippe zusammen, diesem unerfreulichen Ehedrachen, sondern mit einem Jungen lebte er zusammen, mit einem Kind als Partner für sich. Damals gab es noch keine Videos, aber im Prinzip ist es ja genau dasselbe wie heute. Von den römischen Cäsaren waren die erst unter den ersten 14 waren 12 homosexuell. Unter den ersten 14 römischen Cäsaren waren 12 homosexuell. Das heißt, diese Liebe in Anführungszeichen prägte die ganze Gesellschaft schon von der Spitze her. Und auch heute gibt es ja Aufforderungen, man sollte doch solche lesbischen oder homosexuellen Paare einer Ehe gleichstellen, bis dahin, dass sie Kinder adoptieren dürften. Ob sich das irgendwann mal durchsetzt, weiß man nicht. Die Leute in der Bibel, zum Beispiel in der Stadt Korinth, hatten dort einen Tempel der Aphrodite, wo Liebesdienerinnen kostenlos zur Verfügung standen. Das ist also eigentlich auch nichts Neues, sondern etwas ganz Altes. Der christliche Glaube damals brachte eine völlig neue Moral und als er anfing, sich durchzusetzen, hat sich in der Gesellschaft sehr viel verändert. Inzwischen wird unsere Gesellschaft wieder entchristlicht. Die christlichen Werte verschwinden immer mehr und insofern drückt das andere immer weiter in den Vordergrund. All das, was auch hier an pervertierter sexueller Beziehung auftaucht, kommt immer mehr nach vorne. Wir leben in einer Zeit relativer Ethik. In den Schulen gibt es ja Ethikunterricht, soll es zumindest geben, falls Religion nicht benutzt wird als Fach. Relative Ethik heißt, es gibt keine verbindlichen Werte. Richtig ist immer, was die Mehrheit für richtig hält. Richtig ist immer, was die Mehrheit für richtig hält. Nur ein Beispiel, wir hatten vor etlichen Jahren das Urteil des obersten Gerichtes der Bundesrepublik, dass zum Beispiel die Fristenregelung nicht unserer Verfassung entspricht. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass man versuchen wird, dieses Urteil auszuhebeln, indem man einfach neue Beschlüsse fasst. Dann muss es wieder überprüft werden. Und ob es dann immer noch nicht der Verfassung entspricht, wird sich zeigen. Weil dort, wo der Mensch Dinge für richtig erklärt, wird sich alles verschieben. Jemand verglich die Statistik einmal mit einer Spinne und sagte, eine Spinne saugt ihren Opfern das Blut aus, um mit der Kraft, die sie dadurch gewinnt, ihr Netz wieder zu verstärken und die nächsten Opfer zu fangen. Eine relative Ethik, die alles für möglich hält, was die Mehrheit der Gesellschaft für möglich ansieht. Ja, ist Gott jetzt der große Spielverderber, der den Leuten keine Freude gönnt? Der sagt, lasst die Finger davon, Sexualität gehört nur in die Ehe und weder vor der Ehe noch neben der Ehe noch nach der Ehe noch außerhalb der Ehe sollte wirklich solch eine Vereinigung stattfinden zwischen Mann und Frau oder zwischen Frau und Frau sowieso nicht und Mann und Mann auch nicht. Gott ist kein Spielverderber, sondern er ist derjenige, der die Richtung angibt. Das ist allerdings für viele heute ganz unpopulär. Insofern schwimmen Christen heute oft gegen den Strom. Sie sind wie Außenseiter. Man muss sich fast entschuldigen, wenn man mit seinem Freund nicht zusammen wohnt. Das ist so, wie wenn so eine hinterindische Sumpfdotterblüte hier plötzlich auf dem Tisch stehen würde. Keiner weiß, was das ist. Und man muss sich noch rechtfertigen, weshalb man nicht mit der Masse schwimmt. Gott sagt hier ziemlich klar, und das ist sehr hart, wenn man das versteht, und wenn es so stimmt, wie es hier steht, Epheser 5, Vers 5, denn das sollt ihr erkennen und wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unkeuscher oder Habsüchtiger, was so viel wie ein Götzendiener ist, Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Das heißt, er erbt zwar die Liebe der Welt, aber nicht die Liebe Gottes. Da geht er leer aus. Er hat vielleicht heute die Hände und sein Leben voll, aber am Ende wird alles leer sein. Das ist die Aussage der Bibel. Ich will sie einfach weitergeben. Kinder des Lichtes haben andere Maßstäbe. Sie sollen nicht dummes Geschwätz üben, sondern sie sollen dankbar sein. Ich denke an einen bekannten Fußballspieler in der Bundesliga, einen Profi, der vor einiger Zeit Christ wurde. Und er wurde dann in einem Interview gefragt, wie er denn nun so lebt. Er sagte, ja, bis vor kurzem hatte ich viele Frauen, jetzt habe ich eine, nämlich seine eigene. Und dann die Frage, sind Sie noch glücklich? Und er sagte, natürlich, ich freue mich, mein Leben jetzt ist doch viel besser als vorher. Mit ihr kann ich alles besprechen, wir können zusammen beten und erfahren Gottes Liebe. Es heißt, er wird dankbar sein für eine feste Beziehung. Ich las gerade von einem jungen Mann, der bei einer Rockgruppe so dieser Musikmixer war, bei dieser australischen Hardrockgruppe AC/DC. Und er hat dort alle diese sechs Orgien und Drogeneinnahmen da alles aus nächster Nähe miterlebt, auch wie die Leute vorzeitig teilweise in den Tod kamen durch völlige Vernichtung ihres Lebens durch Betrunkenheit und sexuelle Willkür. Und dann hat er einen Freund gehabt, der sich zum Glauben an Jesus bekannte. Und er sagte, wie kann man nur so blöd sein, so etwas Dummes zu glauben, was der glaubt. Und er erzählte immer von der Bibel, also hat er sich eine Bibel gekauft, um diesen Freund zu widerlegen, um aus der Quelle sozusagen ihm zu zeigen, was Sache ist. Er ist dann im Umgang mit der Bibel zum Glauben gekommen an Jesus hat sich von seinen Musikgruppen, mit denen er unterwegs war, getrennt. Und ich denke, dass er jetzt überhaupt erst die Liebe kennenlernt. Das heißt, er wird sehr dankbar sein, dass er von all dem, was eine Scheinliebe produziert, sich lösen könnte. Und dass er von diesen hellen Scheinwerfern der Musik wegkam zu dem wahren Licht Gottes. Die Bibel sagt nichts gegen helle Scheinwerfer, aber sie verbergen oft nur die Dunkelheit, die in den Herzen ist und auch in den Augen. Wenn man so Augen ansieht von solchen Gruppen und solchen begeisterten Idolen, sieht man oft, wie dunkel es ist im Herzen der Menschen. Gottes Liebe ist so wunderbar, ist ein Lied, das Kinder gerne singen. Und diese Liebe ist eine gebende Liebe, keine habgierige Liebe, sondern eine, die bereit ist, etwas weiterzugeben. Nicht hast du was, bist du was, sondern wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Ich denke, dass auch Christen natürlich angefochten sind auf der sexuellen Ebene. Und da sagte jemand mal, das fand ich ganz interessant, er sagte, für Männer ist ein Hauptanfechtungspunkt Zeit ihres Lebens die Unreinheit. Das heißt, dass sie mit Augen, mit Fantasie, mit Gedanken oft beschäftigt sind mit solchen Themen und dann überlegen müssen, wie gehe ich damit um. Für Frauen sei es mehr die Unsicherheit, dass sie unsicher sind, ob ihre Lebensgestaltung richtig ist, ob die Pläne, die sie machen, in Ordnung sind und Ähnliches. Also hier Unreinheit, hier Unsicherheit. Sicher ein Punkt, um einmal darüber nachzudenken, ob man das so auch sehen könnte. Ja, auch unter Christen kann der Materialismus zunehmen. Auch da kann man einen Bibelsatz pervertieren. Jesus sagte mal, alles ist möglich dem, der glaubt. Und das klingt ja gut. Alles ist möglich, denken dann manche, dem, der einmal heiraten wird. Dass er sagt, ich werde ja mal heiraten, also ist mir schon alles möglich. Und dann stellt er schon sozusagen Schecks aus auf ein Konto, das erst noch eröffnet werden muss. Ich habe jetzt nur ein Bild gebraucht, was ein bisschen hinkt. Er stellt schon Schecks aus auf ein Konto, das noch eröffnet werden muss und wundert sich, dass er dann irgendwie in seinem Leben doch die Freude verliert und sein geistliches Leben ein bisschen bergab geht oder er seinen Glauben vielleicht irgendwann sogar ganz verliert. Echte Liebe hat Zeit. Im 1. Korintherbrief steht, die Liebe ist langmütig. Das heißt, sie lässt sich und anderen lange Zeit. Sie bedrängt den anderen nicht, sondern sie vertraut Gott. Ich las gerade dieser Tage, Sie vielleicht auch, dass ein Altenheimseelsorger den Vorschlag machte, man sollte auch in Altersheime solche Räume der gemeinsamen Liebe einbauen, damit man auch diese Liebe, die auch im Alter noch irgendwo ein Verlangen darstellt, doch befriedigen könnte mit diesem oder jenem, der einem dann begegnen würde. Ich denke, dass auf diesem Gebiet jeder von uns irgendwo federn lassen wird, aber Gottes Vergebung reinigt uns und Gottes Kraft führt auch zu einer Selbstbeherrschung, die kein Krampf ist, sondern auch einer inneren Freiheit entspricht. Der Einstieg war die Frage, welche Duftnote bevorzugen Sie? Da konnte man ja drüber nachdenken, diskutieren. Wir wollen nachher kein Wettriechen machen, scherzhaft gesprochen. Aber Gottes Duftnote, die er bevorzugt, ist ein Wohlgeruch, der durch Christus in die Welt kam. Der Geruch einer Liebe, die nicht mit Habsucht gleichzusetzen ist. Ich will dich haben, zu einer Liebe, die gibt, die einen Quellcharakter hat und die den anderen nicht verletzt. Denn durch Triebe werden ja auch viele Menschen verletzt und sind tief innerlich betroffen. Eine Liebe, die gibt und die sicher auch die Sexualität mit einbezieht, weil sie ein Geschenk Gottes ist. Gottes Liebe ist so wunderbar, singen Kinder. Ein Mann wie Paulus sagte einmal, dass er überall, wo er hinkommt, den Geruch Christi mitbringt. Für viele ein Wohlgeruch, für manchen eine Beleidigung, die halten sich die Nase zu, sie mögen das nicht. Den Wohlgeruch Christi. Liebe lässt Menschen leuchten und da schließt sich eigentlich der Kreis. Dort, wo Liebe ist, ist auch ein inneres oder äußeres Leuchten und ein Duft, der Gott ehrt und ich denke auch Menschen gut tut.
Herr Jesus Christus, du bist solch ein Wohlgeruch gewesen für deinen Vater und bist es auch heute noch. Darüber loben wir dich. Du siehst unser Leben, du weißt, was da Liebe beinhaltet, wo wir dir ähnlich sind. Du siehst, wo wir dir nicht ähnlich sind, wo wir in Anfechtungen leben. Danke, dass du hindurch hilfst, dass du vergibst und reinigst, dass du ermutigst, weiterzugehen und dass du uns am Kreuz erlöst hast. Wir loben dich, dass du, bildlich gesprochen, dieser Bräutigam bist für deine Gemeinde als Braut und danken, dass wir von dir geliebt werden. Amen.